Eine Operation im Jahr 66. Wenn der Krankenwagen vorfährt, heißt es für das diensthabende Team an die Arbeit. Meine Aufgabe ist es, den kleinen Patienten, der gerade eingeliefert wird, zu bekleiden. Die Türen gehen auf und auf der Trage liegt ein Mädchen in Reitkleidung. Wie ich gleich erfahre, ist sie 7 Jahre alt und hatte, wie schon unzählige vor ihr, einen Reitunfall. In der ländlichen Umgebung des Krankenhauses gibt es mehrere Reitställe und Schulen. Und der Pferdesport ist besonders bei Mädchen ausgesprochen beliebt. Leider läuft nicht immer alles glatt. Sie stürzen und dann müssen die Ärzte und Schwestern es richten. Unsere Patientin ist verträgt, verschreckt und hat sich höchstwahrscheinlich den Oberarm gebrochen. Die Eltern sind bereits verständigt und auf dem Weg in die Klinik. Ich versuche mit ein paar aufmunternden Worten der Kleinen erst einmal ein wenig die Angst zu nehmen und sie zu beruhigen. Für die notwendige Röntgenaufnahme muss der Arm freigemacht werden. Weil die Bewegung wehtut, bitte ich einen Arzt, ihr ein Schmerzmittel zu geben. Ich bringe die Patientin ins Röntgenzimmer, das auf dem gleichen Flur wie der Operationssaal liegt. Die Aufnahmen sind schnell gemacht. Der diensthabende Arzt, heute Dr. von Eckespache, begutachtet die Bilder und wertet sie aus. Die Oberarmfraktur ist eindeutig dargestellt. Es muss operiert werden. Der Arzt hat inzwischen geklärt, wann das Mädchen zuletzt etwas gegessen hat. Sollte ein Patient nicht nüchtern sein, muss mit einem operativen Eingriff 6 Stunden gewartet werden, weil es sonst Probleme mit der Narkose geben könnte. Bei unserer kleinen Reiterin kann es zum Glück gleich losgehen. Das OP-Team bereitet sich vor. Die Hände und die Unterarme werden geschrubbt, der weiße Baumwollkittel übergezogen, Mundschutz und Halbschuh folgen. Alles ist steril. Ich habe das Mädchen von ihren dreckigen Sachen befreit, soweit erforderlich, gründlich gewaschen. Den herbeigeeilten Eltern teilt der Operateur die Diagnose mit und erklärt ihnen die weiteren notwendigen Schritte. Die Tochter wird in den OP gebracht, langsam schwindet der erste Schock bei den Betroffenen und die Atmosphäre wird wieder ruhiger. Die Anästhesie-Schwester Ruth verabreicht die Narkosen und überwacht den Schlaf des Kindes. Der Körper wird mit sterilen Tüchern abgedeckt und nur das OP-Feld bleibt frei. Der betroffene Arm wird mit Jod desinfiziert.
Der Eckesparrenagel.
Die OP-Schwester bereitet ein Sieb mit den notwendigen Instrumenten vor. Nach dem Eingriff werden alle benutzten Utensilien in Tücher verpackt und sterilisiert. Ich bin an der Seite der kleinen Patientin und halte, als es losgeht, ihren Arm. Durch eine minimale Öffnung wird der Eckesparrenagel eine Erfindung unseres Chefarztes links in den Unterarm eingeführt. Am Nagel befindet sich kleine Widerhaken, die einen Dreh im Knochen und ein Verschieben auf die gewünschte Position zulassen. An der Öse des Nagels werden ein Karabinerhaken und eine Schnur befestigt. Die Einstichstelle wird mit Kompressen geschlossen. Ich muss gar nicht so lange an der Seite der Schlafenden ausharren, denn die reine OP dauert nicht länger als 10 Minuten. Der Aufwand für die Vorbereitung des Eingriffs beansprucht 1 bis 1,5 Stunden. Nach dem Festmachen der Schnur wird die Kleine, die schon fast wieder wach ist, von der Stationsschwester abgeholt und auf der Trage nach oben auf die Station gebracht. Einen Fahrstuhl gibt es noch nicht. In ihrem Bett wird die sogenannte Extension angelegt. Das heißt, Gewichte an der Schnur des Nagels halten den Arm konstant hoch. Der Bruch wird täglich von einem behandelnden Arzt kontrolliert. Wenn geröntgt werden soll, kommt ein fahrbares Röntgengerät, ein altes Nachkriegsmodell, zum Einsatz. Es wird von unserem Hausmeister die Treppen hoch und runter geschleppt. Meine kleine Reiterin liegt mit ihren 7 Jahren schon in einem großen Bett. Viel bewegen soll sie sich natürlich nicht. Der hängende Arm braucht seine Ruhe. Mit dem freien Arm kann man mal schnell etwas futtern. Aber eingeschränkt ist man auf jeden Fall. Die Schwestern der Station kümmern sich um alles, sind für die Rundumbetreuung zuständig. Wenn nötig, bringen sie das Zöpfchen und helfen bei allem, was sie nicht allein hinbekommt. Zum Bett richten wird sie kurz hochgehoben. Umziehen, waschen, alles kein Problem für ein eingespieltes Team. 3 bis 4 Wochen dauert dauert so ein Ausnahmezustand. Der Bruch wird lückenlos kontrolliert, bis er wieder fest ist. Wenn diese ersehnte Meldung erfolgt, schiebt die Schwester das Krankenbett in den Gipsraum. Der Arm kann runter und die Exzession wird entfernt. Unter sterilen Bedingungen, einem leichten Rauschzustand, heißt es Nagel raus. Die Wunde ist so klein, dass nur eine kleine Naht erforderlich. Darüber kommt ein steriler Verband. Der fachmännisch verbundene Arm lässt erste vorsichtige Bewegungen zu. Die weitere Therapie kann durch den Hausarzt erfolgen. Die Empfehlung ist, den Arm mit Gewichten von einem halben bis zu einem Pfund nach unten zu bringen. Die Klinik hat entsprechende Sandsäcke zum Trainieren im Angebot. Mindestens 14 Tage muss konsequent und regelmäßig geübt werden. Der Heilerfolg wird in den Ambulanzsprechstunden am Mittwoch überwacht. Eine weitere Röntgenaufnahme sorgt für Klarheit. Ich habe so locker erzählt, dass ich das Mädchen an der Stationsschwester übergebe, aber damit sie meine Aufgaben nicht beendet. Das große Putzen des Operationssaals geht nicht an mir vorbei. Neben Schruppenputzen und Desinfizieren muss die schmutzige Wäsche vorbehandelt werden. Ich kontrolliere alles genau und wasche die Blutflecken raus. Danach geht die Wäsche zur Reinigung nach Rothenburgsort. Des Weiteren steht für mich Reinigung und Kontrolle der Tupfer auf dem Programm. Die Tupfer, die wir bei den Operationen unserer Babys und kleinsten Kinder benötigen, müssen wir selbst fertigen. Aus Mullstreifen werden sie in den verschiedenen Größen gedreht und zu den Kompressen gelegt. Ende der 60er Jahre werden größere Tupfer und Kompressen fertig angeliefert. Ansonsten verwenden wir je nach Bedarf unser eigenes Material. Ich gebe nach einer OP die Tupfer in ein Netz. Sie werden eingeweicht, ausgewaschen, anschließend schaue ich mir den Bestand ganz genau an und sortiere die Exemplare aus, die beruhigt nochmal zum Einsatz kommen können. Der Rest wird entsorgt. Kampf um den Erhalt der Klinik. Eine neue Funktionstrakt schafft bessere Arbeitsbedingungen. Kleines Haus, großer Ruf. Seit der Öffnung der Klinik sind die 90 Betten meist alle belegt. Schon in den 50er Jahren hat das Haus einen hervorragenden Ruf in den Walldörfern und Umgebung. Mit dem Ausbau der chirurgischen Abteilung erlangte es überregionale Bedeutung als kinderchirurgisches Zentrum. Dabei werden die Leistungen der Ärzte und Schwestern oft durch die baulichen Gegebenheiten erschwert. Das in der Nachkriegszeit errichtete Gebäude ist nicht nur für den modernen Klinikalltag ausgelegt. Der OP-Raum gleicht einer kleinen Kammer. Es fehlt ein Aufwachraum für die frisch operierten Kinder. Dringend benötigt werden neue Räume für das Labor und die Küche. Die engen und veralteten baulichen Gegebenheiten erschweren die Arbeitsbedingungen der Schwestern. Da es beispielsweise keinen Fahrstuhl gibt, müssen die Patienten oft mühsam über die Treppe zum Röntgen in den Keller gebracht oder ein fahrbares Röntgengestell auf die Station geschleppt werden. Anfang der 60er Jahre sollte das Kinderkrankenhaus Walldörfer mit bescheidenen Mitteln modernisiert und ein wenig ausgebaut werden. Der Verein Kinderkrankenhaus Rothenburgsort e.V. legte die Ausbaupläne der Hamburger Gesundheitsbehörde vor und löst damit heftige Kontroversen aus. 1961 bewilligt die Bürgerschaft mit Zustimmung der Deputation der Gesundheitsbehörde die Pläne. Als daraufhin die Baubehörde mit der Planung beauftragt wird, stellt ein Gutachten fest, dass die Bausubstanz der vorgesehenen Modernisierung nicht rechtfertigen würde. Die Modernisierung würde einem Neubau gleichkommen. Die Gesundheitsbehörde stoppt daraufhin den Ausbau und präsentiert dem Verein einen Gegenvorschlag. Dieser sieht vor, die privaten Krankenhäuser in Rothenburgsort und Duvenstedt zu schließen und ein neues Haus im Raum Farmsen-Bramfeld zu eröffnen. Die Stadt will den Neubau eines sogenannten Vollkrankenhauses finanzieren und in die Trägerschaft des Vereins übergeben. Der Vorschlag wird vom Verein Kinderkrankenhaus Rothenburgsort als unrechtmäßiger Eingriff in die vereinsinterne Gesundheitspolitik gewertet und abgelehnt. Die hohe Bettenauslastung bestätigt den Bedarf eines Krankenhauses am Stadtrand, argumentiert der Verein. Der Standort Duvenstedt müsse erhalten bleiben. Der Ausbau eines privaten Krankenhauses mit Steuermitteln nur für das Einzugsgebiet der Walddörfer sei nicht zu rechtfertigen, kontert die Behörde. Erst im Mai 1964 erzielen beide Parteien eine Einigung. Das Kinderkrankenhaus Walddörfer bekommt einen neuen Funktionstrakt, die Bettenzahl wird aber nicht erhöht. Zudem setzt die Gesundheitsbehörde eine weitere Vorgabe durch. Langfristig sollten die bestehenden Häuser in Rothenburgsort und Duvenstedt zugunsten eines neuen Krankenhauses im Raum Bramfeld-Farmsen aufgegeben werden. In Duvenstedt ist man über die Einigung, mit der eine kurzfristige Schließung verhindert werden kann, sehr zufrieden. Mit dem neuen Trakt wird das Kinderkrankenhaus Walddörfer über die Voraussetzungen verfügen, die es schon seit Jahren erhalten sollte und auf die es ob der großartigen Leistung seiner Ärzte und Schwestern ein Recht hat und die den Willen vieler Eltern, deren Kinder hier Heilung gefunden haben, entsprechen, schreibt der Walddörfer Kurier in seiner Ausgabe. Im gleichen Jahr kann man Frau Dr. Metlos als Chirurgin und zur Unterstützung für Frau Dr. Eckert und Herrn Dr. Kerstin zu uns. 2 Jahre später wird der alte OP modernisiert und ein neuer Funktionstrakt mit einem zusätzlichen Operationsraum, Röntgen- und Verwaltungsgebäude und einem Speisesaal errichtet. Eine große Arbeitserleichterung für die Schwestern bedeutet der neue Steriraum mit einem großen Sterilisator. Das zeitaufwendige, mühselige Desinfizieren und Auskochen von Instrumenten und Wäsche per Hand sind damit endlich Vergangenheit. Der Neubau bringt den dringenden benötigten Platz und schafft bessere Arbeitsbedingungen. In der Röntgenabteilung, im Labor, der Ambulanz und der Küche. Neben dem Funktionstrakt entsteht ein neues Schwesternhaus für die Unterbringung von 12 Personen. Zudem wird 1969 auf dem Gelände ein neues Holzhaus errichtet, in das der hauseigene Kindergarten einzieht. Die Räumlichkeiten werden auch für Schulungen und Feiern genutzt. In den nächsten 10 Jahren geht der Ausbau des Kinderkrankenhauses Duvenstedt weiter. Arbeiteten in den ersten Jahren 4 Ärzte, 20 Schwestern und rund 20 Schülerinnen für 90 Patienten, sind es Mitte der 70er 12 Ärzte, 30 Schwestern und 40 Lernschwestern. Jeden Tag werden durchschnittlich 10 Kinder operiert. Zu diesem umfangreichen Programm kommen jährlich 1000 Kinder, die ambulant behandelt werden. Das kleine Haus platzt förmlich aus allen Nähten. Es fehlt an Platz, um die gestiegene Zahl und Größe der ärztlichen Geräte unterzubringen. Die Größe der Krankenzimmer entspricht nicht mehr den gesetzlich vorgeschriebenen Maßen. Die Bauarbeiten sind 1976 beendet. Ein neuer Bettentrakt ist fertiggestellt. Baukosten in Höhe von 2,7 Millionen Mark trägt der Bund und die Stadt. Der neue Trakt bringt keine Erhöhung der Bettenzahl, aber eine Verbesserung der Unterbringung. Zudem einen dringend benötigten Aufzug, eine zentrale Ölheizung. Die mühselige Koksbefeuerung wurde auf eine Ölzentralheizung umgestellt. Intensivräume für schwerkranke Kinder, ein Aufwachraum für ambulant operierte Patienten, Nebenräume und Bäder. Es wurde ein Mutter-Kind-Zimmer eingerichtet, ein Raum für Krankengymnastik. In einem Grußwort zur Einweihungsfeier lobt die Gesundheitssenatorin Helga Elsner das Haus. Es ist ein Kleinod. Der neue Landeplatz für den Rettungshubschrauber. Tag und Nacht steht ein Team von Kinderärzten, chirurgischen Anästhesisten, Radiologen für Notfälle bereit. Mit einem Hubschrauber werden Kinder mit schwersten Unfallverletzungen und Erkrankungen eingeflogen. Jahrelang musste der Helikopter auf einer Wiese landen, bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Dunkelheit. Ist dort eine sichere Landung unmöglich? Nachts müssen die Maschinen den Hamburger Flughafen ansteuern. Beim Transport vom Flughafen zur Klinik geht kostbare Zeit verloren. Um diesen Missstand abzuhelfen, beschließt der Rotary Club Ahrensburg eine großzügige Spende für den Bau eines Hubschrauberlandeplatzes auf dem Krankenhausgelände. Nachts kann die asphaltierte Fläche von 4 Scheinwerfern angestrahlt werden. Wie wichtig der neue Platz ist, zeigt sich schon bei seinem feierlichen Einweihung im November 1976. Als Höhepunkt der Feier ist die erste Landung eines Bundeswehrhubschraubers geplant. Doch aus der Flugshow wird der Ernstfall. Die Maschine bringt ein neugeborenes Kind mit Spina bifida, das direkt in den nur etwa 30 Metern vom Landeplatz entfernten Operationssaal gebracht wird. Kleiner Kreis, große Hilfe. Der Verein des Kinderkrankenhaus Waldörfer e.V. wirbt mit vielen Aktionen Spenden ein. Mit großem Engagement setzen sich die 40 Mitglieder für die Belange des Hauses ein. In den vergangenen 10 Jahren, 1970 bis 80, kamen rund 250.000 D-Mark zusammen. Nicht nur die Rotary unterstützen das Kinderkrankenhaus Waldörfer. Über das Geld kann die Klinik frei verfügen, sagt der Vorsitzende Peter Komorowski. Die zahlreichen Geld- und Sachspenden ermöglichen den Ankauf dringend benötiger medizinischer Geräte und erleichtern Schwestern und Patienten den Klinikalltag. So können unter anderem auch neues Spielzeug, neue Wäsche und Vorhänge angeschafft werden. Karin Ahlers privat, parallel zum beruflich großen Los, an dem ich mit viel Freude und Eifer arbeite, gibt es für mich wichtige Ereignisse, die einen festen Platz in meiner Erinnerung haben. Zusammen mit Ingeborg aus dem OP und Maria, eine Seele von Schwester, die den Kindern Herzenswünsche erfüllt, reise ich im Frühjahr 1964 nach Berlin. Wir verbringen nur ein paar Tage dort. Für mich ist der Aufenthalt in der großen Stadt ein einziges Abenteuer. Es fängt schon mit dem Flug und der Ankunft an. Über Ost-Berlin herrscht ziemliche Dunkelheit und West-Berlin ist ein einziges Licht am Meer. Vor Ort reihen sich die Erlebnisse aneinander. In der Kneipe in der Kantstraße trinke ich die erste Berliner Weiße meines Lebens. Für zwischendurch, wenn die Mädels etwas besichtigen, ist ein Treffen mit meiner lieben Mutter geplant. Ich habe sie mehrere Jahre nicht gesehen. Alles klappt bestens. Zum vereinbarten Termin in Ost-Berlin bringt Mutti Thomas, meinen jüngsten Bruder, mit. Die Wiedersehensfreude ist natürlich riesig. An diesem Abend gehen wir drei Schwestern zum Chinesen. Dort zu essen ist eine völlig neue Erfahrung. Wir finden, es schmeckt einfach köstlich. Vor unserem Rückflug bummeln wir über den Kurfürstendamm und genehmigen uns über den Dächern der Stadt im Hilton Kaffee und Kuchen. Besser geht's wirklich nicht. 1964 gibt es auch für mich noch ein Ereignis mit weitreichenden Folgen. Ich melde mich bei einer Fahrschule in Heusbüttel an. Genau 311 D-Mark kosten meine Schritte hin zu einem Führerschein. Im Juni halte ich das begehrte Papier in meinen Händen und bin einfach nur stolz und glücklich. Kommen natürlich auch Gedanken an das Autofahren auf. Ich weiß schon, dass das Mieten eines Fahrzeugs eine sehr teure Angelegenheit, die ich am besten gleich vergesse. Mit unserem Hausmeister Walter Felten habe ich den absoluten Autofachmann direkt an meiner Seite. Ein Streifzug durch Stufenstedt führt mich bei einem Autohändler vorbei. Und da passiert es. Ein hellblauer VW-Käfer erobert mein Herz im Sturm. Für mich ist die Tatsache klar. Das ist mein Auto. Walter Felten sieht das etwas anders. Mit den Worten "wollen mal sehen, ob da überhaupt ein Motor drin ist", startet er seine gewissenhafte Untersuchung. Der Käfer besteht alle kritischen Prüfungen. Ich zahle 2000 Mark und bin stolzer Autobesitzer. Walter Felten hat meinen Käfer, der vorher für die Post gearbeitet hat, und mich weiterhin im Auge. Auf die Gangschaltung mit Zwischengas muss ich achten. Rechtzeitig tanken bringt etwas. Reifenwechsel, Sitz der Zündkerzen. Eine Autofahrerin muss umfassend informiert sein, meint jedenfalls mein Fachmann. Er legt viel Wert darauf, dass ich das Auto regelmäßig wasche und pflege. Sonst darf es nicht auf dem Klinikgelände stehen. Mein Auto ist bis in das Jahr 1970 ein treuer Begleiter, der zwischendurch ganz gern mal geschoben wird. Kleine Pannen werden immer wieder schnell behoben und sie tun der Liebe zu meinem hellblauen Käfer keinen Abbruch. Winterurlaub in Mittenwald. Im Januar 1965 gibt es ein weiteres Kontrastprogramm zum ausgefüllten Alltag einer Kinderkrankenschwester im OP. Doris, meine Mitschwester und ich machen Winterferien im Mittenwald. Für 10 Tage beziehen wir ein günstig kleines Zimmer bei einer Familie, die wir über das Krankenhaus kennengelernt haben. Die Schneeberge sind ein faszinierender Anblick. Mein Vater hat mir einst die Grundfertigkeiten des Skilaufens vermittelt. Der Sohn der Gastfamilie, der so 12, 14 Jahre alt sein mag, hat viel Geduld mit mir und versucht es immer wieder, mich in die Geheimnisse des Skisports einzuweihen. Für die richtigen sportlichen Herausforderungen leihe ich mir die entsprechende Kleidung. Ansonsten sind wir viel und gern zu Fuß unterwegs, um die Winterlandschaft zu erkunden und zu genießen. Glücklich verliebt und verheiratet. 1966 gibt es für mich ein Ereignis, das alles andere in den Schatten stellt. Hans, mein späterer Ehemann, tritt in mein Leben, bereichert es. Er ist Ingeborgs Vater. Ich habe ihn bei Besuchen in der Familie vorher schon gesehen. Seine Frau starb nach schwerer Krankheit. Hans hat 3 erwachsene Kinder, ist 56 Jahre alt. Ich bin 24, glücklich an seiner Seite und für uns hat der Altersunterschied keine Bedeutung. Wir treffen seine Familie in Lüneburg, unternehmen viel zusammen mit meinem Bruder Dieter in Oslo und den 2 Jungs. Ausgehen, tanzen, Urlaub, wir genießen unser Zusammensein. Hans verwöhnt mich, wo er nur kann. Er lässt mir meine Freiheiten. Streit kennen wir nicht. Es wird über alles ausführlich geredet. Wir sind gleichermaßen harmoniebedürftig. 1971 heiraten wir und wohnen in Hamburg-Wiederhude. OP im Wandel. Wenn wir im Krankenhaus Duvenstedt als Ganzes betrachten oder die Augen auf den OP-Bereich richten, Stillstand gibt es eigentlich nie. Es ist immer etwas in Bewegung und es gilt ständig das Bemühen, etwas zu verbessern und effektiver zu machen. Das Ergebnis zählt. Bestmögliche Hilfe für die Patienten. Die Kinderanästhesie steckt in den 60ern noch in den Anfängen. Herr Dr. von schickt er seine Oberschwester zur Ausbildung nach Bremen. Sie lernt, den Narkoseapparat zu bedienen und war nun bei allen OPs für die Narkose zuständig. Zusammen mit dem Doktor, der ebenfalls in die Kunst der Narkose der Kinderchirurgie eingeweiht war, bildet sie für viele Jahre ein sehr gutes Team. Später wurde sie von Schwester Roth abgelöst. Dr. Werner von Eggespare ist seinen Assistenzärzten ein vorbildlicher Lehrmeister, der seine Erfahrungen, neueren Kenntnissen und das medizinische Handwerk an sie weitergeht. Bei komplizierten Operationen werden entsprechende Fachärzte hinzugezogen. Es besteht ein umfangreiches Netzwerk mit anderen Krankenhäusern und Spezialisten im Bundesgebiet. Im folgenden Text werde ich auf Veränderungen bei Material und Abläufen eingehen, die während meiner OP-Zeit stattgefunden haben und in meine Arbeit und die des Teams beeinflusst haben. Ich starte mit der Bekleidung, die wir im OP tragen. Anfänglich haben wir unsere eigenen Kittel. Kopfbedeckung, Mundschutz sind selbst genäht. Später stellt das Haus die Schwesternkleidung. Für den OP gibt es die Farbe Weiß, Blau oder Grün. Wichtig sind die Schuhe, die auch geliefert werden. Unser Schuhwerk muss solide sein, möglichst Einlagen haben. Eine OP-Schwester, die instrumentiert, ist oft lange, lange auf den Beinen. Die OP-Tücher, mit denen die Patienten zum Eingriff sterilisiert werden, sind viele Jahre lang weiß und aus Baumwolle. Blaue und grüne Einmaltücher lassen lange auf sich warten. Die früher üblichen OP-Fäden auf Spulrollen sind schwierig zu handhaben. Die Abmessung in die benötigte Länge kostet viel Zeit. Sie werden von den Einzelfadenverpackungen abgelöst. Von der Großindustrie gefertigt garantieren sie Sterilität und eine gleichbleibende Qualität. Für uns Schwestern ist die Arbeit mit dem verbesserten Material eine echte Erleichterung. Als ich angefangen habe, im OP zu arbeiten, gab es 4 Sorten Nahtmaterial in 2 bis 3 unterschiedlichen Stärken. Jede einzelne Gewebeschicht bekam einen Faden, der in die passende Nadel eingefädelt wurde. Diese sparsame Technik hat sich immer bewährt. Es folgten feinste Seitenfäden mit integrierten Nadeln, die zunächst in Amerika bestellt werden mussten und später feinste resorbierbare Fäden in verschiedenen Stärken. Die Herstellungsprozesse werden später in Deutschland übernommen, wobei es sich um teure Handarbeit handelt. Gegenwärtig sind nur noch einmal verwendete Nadelfadenkombinationen üblich. Die resorbierbaren Fäden werden in vielfältigen Formen angeboten, egal welche Menge, Länge oder Stärke gewünscht sind. Sie sind immer noch teuer, aber am Gewebe schonendsten. Bei den traumatischen Nahtmaterial bilden Fadennadel eine untrennbare Einheit. Der Arzt wählt zunächst das geeignete Fadengut aus, muss sich anschließend allerdings für die perfekt passende Nadel entscheiden. Die Auswahl ist groß, von dünn bis kräftig, kurz und länger, gerade, leicht oder stark gebogen. Im Querschnitt rund oder dreieckig, mit scharfen Kanten oder stumpf, und das sind noch lange nicht alle Variationen. Ich erinnere mich, dass Hautklammern in Duvenstedt nicht zum Einsatz kamen. Im Jahr 1968 bescherte den ersten Gewebekleber mit Namen Histoacryl. Mit ihm bekommt das behandelnde Team die Chance, den jungen Patienten einen Hautnaht zu ersparen. Wenn es irgendwie möglich ist, werden Wunden geklebt. Bei äußeren Verletzungen ist eine kleinräumige Versorgung angesagt. Der Klebstoff löst sich nach 6 bis 8 Tagen von selbst auf und hinterlässt ein sauberes Wundbild. Er ist nur zu äußeren Anwendungen zugelassen. Auch bei der Behandlung von Frakturen, Ober- oder Unterarm, gibt es neue Möglichkeiten. Die Korrektur von Fehlstellung der Knochen erfolgt durch eine operative Metallstabilisierung. Feine Kirschnerdrähte werden durch winzige Öffnungen unter die Haut geführt, überkreuzen sich und verleihen so dem Bruch einen festen Halt. Überflüssiges Material wird mit einer Zange abgeschnitten und für äußere Stabilität beim Heilungsprozess abgeschnitten. Für äußere Stabilität beim Heilungsprozess sorgt ein Gipsverband, der zu späteren Zeiten von einem Kunststoffverband abgelöst wird. Nach kurzer Narkose für den Eingriff können die Patienten nach Hause. Der Arm wird nicht mehr aufgehängt. Die Heilung dauert 3 bis 4 Wochen. Ihr Fortschritt wird ständig in der Klinik kontrolliert. Wenn alles wieder in Ordnung ist, wird der Draht eventuell unter der Kurznarkose vom Arzt entfernt. Und die ganze Geschichte ist schnell vergessen. Auch eine Extensionsbehandlung durch Marknägel in Unter- oder Oberarmknochen vermag die Fragmente durch Dauerzug in die ideale Stellung bringen. Bei all den Fortschritten, den neuen Hilfsmitteln zur Versorgung der Patienten muss immer wieder bedacht werden, dass für die Behandlung von Säuglingen und kleinen Kindern eigene Maßstäbe gelten. Wir haben bis Ende der 80er Jahre die Tupfer für die OPs in der Größe 4x4 und 6x6 selbst gedreht. Sie werden nach Größen geordnet, verpackt und dann sterilisiert. Die später gelieferten Tupferpakete reichten für eine OP. So wird der Verbrauch transparent und kontrollierbar. Das heißt, nach einem Eingriff zählen wir die Tupfer durch. Eine weitere Neuerung dieser Zeit sind Röntgen-Kontraststreifen für Tupfer und Kompressen. Alles ist natürlich immer wieder eine Kostenfrage. Ich muss stets auf die Problematik unserer kleinsten Patienten zurückkommen. Lupenbrillen sind bei Operationen ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Ärzte. Es geht um minimale Hautschnitte, feinste Instrumente, die zum Einsatz kommen, Kanülen und Glasspritzen, die von uns Schwestern mit viel Sorgfalt gereinigt wurden, werden durch Eimerexemplare ersetzt. Sonden, Schläuche aus Gummi verschwinden von den Stationen. Einmalartikel setzen sich durch. Die Standardmaße sind für die kleinsten Patienten oft unpassend. Hier bietet die amerikanische Firma Lösung an. Handschuh waschen, pudern, sterilisieren. Das bedeutet für uns Schwestern viel Zeit und Mühe, die an anderen Ecken dringend benötigt wird. Die Handschuhwasche- und Pudermaschine wird der Star vergangener Tage. 1983 wird sie entsorgt und alle Bereiche werden auf einmal Handschuhe umgestellt. In den Anfängen sind die Handschuhe aus Gummi, später aus Latex und Vinyl. Auch bei der OP-Wäsche gibt es immer wieder Neuerungen und Verbesserungen. Die alten Klammern, die häufig Löcher in die Wäsche reißen, die wir anschließend nähen müssen, werden durch Klebestreifen ersetzt. Das ist eine gute Sache, aber wie so vieles kein Gewinn für unsere kleinsten Patienten. Die OP-Wäsche ist ohnehin für Neugeborene und Säuglinge zu groß und zu schwer. Wir bevorzugen leichtere Baumwollwäsche, die durch Kleidung aus Mischgewebe abgelöst wird. Dabei taucht erneut ein Gewichtsproblem auf. Die OP-Wäsche ist oft ein Diskussionspunkt, eine Lösung nicht einfach. Nach endlosem Probieren und Informieren finden wir eine Firma, die für Neugeborene, sogar Frühgeborene, sterile Wäschepakete nach unseren Wünschen packt und liefert. Einmalwäsche für alle Patienten ist der Idealfall. Am Ende aller Experimente ist eine wahre Flut von Entwicklung und neuen Artikeln, die über die Jahre auf mich als OP-Schwester einströmen. Über allem schwebt die Kosten, die wir stets im Blick haben müssen. Sparsames Wirtschaften ist die Devise im Kinderkrankenhaus Tufenstedt, die von jedem dort beherzigt werden soll. Medizinische Fortschritte bringen Erleichterung für Patienten und Schwestern. Eben habe ich von der OP erzählt. Da fallen mir natürlich gleich die Windeln in meinen Anfangsjahren ein. Die Windeln sind aus Stoff, nicht aus Mull oder sonst einem anschmiegsamen Material, nein, aus Stoff. Über das sorgsam gefaltete Windelpaket wird ein Gummihöschen gezogen, um einen möglichst optimalen Schutz zu erreichen. Schutz nach außen und Liegekomfort für das Baby, für ihr Wohlbefinden. Die Stoffwindeln werden gewaschen, getrocknet und von mir und den anderen Schwestern sorgsam gefaltet. Dies geschieht oft in den Abendstunden, wenn endlich mal etwas sein ist. Morgens muss alles vorbereitet sein, denn die Kleinsten möchten bis 9 Uhr gewaschen, gewindelt, frisch angezogen und gefüttert werden. Die ersten Eimer-Windelhöschen von der Firma Herzlieb, 1976 auf den Markt gebracht, waren eine echte Sensation. Schon die Einwegeinlagen, die es kurz vorher zu kaufen gab, brachten uns eine immense Arbeitserleichterung und den Kindern mehr Komfort. Wie zu Zeiten der Stoffwindeln blieb es aber schwierig für unsere kleinen Patienten, die passenden Größen zu ordern. Da die Absatzzahlen so gering waren, wurden sie kaum produziert. Zum Glück haben Firmen sich dann doch entschlossen, die kleinen Größen auf den Markt zu bringen. Für die frühesten und kleinsten Kinder wurde die passende Windel allerdings erst Anfang der 90er Jahre entwickelt von Procter & Gamble. Die Kindernahrung, Flaschen oder Heilnahrung wurde im Haus auf Anordnung des Arztes zubereitet. Anfang der 70er entwickelten die Firma spezielle Heil- und Kindernahrung in Pulverform. 10 Jahre später folgte Flüssignahrung. Eltern mussten die fertige Kindernahrung jetzt nur warm machen und die Trinkmenge abmessen. Wir konnten die Flächen jetzt für die Kinder auf den Stationen zubereiten und sparten so eine Menge Zeit. Früher wurden Spritzen, Kanülen, heute Einweg zu 100 Stück verpackt, nach Gebrauch in Wasser eingeweicht und geputzt. Die Kanülen mussten wir auf Widerhaken, die bei unsachgemäßer Behandlung entstehen, kontrollieren. Dann auf Kompressen in Glasschalen legen und zum Sterilisieren in den Sterilraum beim OP bringen. Ebenso die Spritzen. Diese kamen in Glaskolben, an denen unteren Ende ein Mullstück war, das das Abbrechen der Spritzen verhinderte. Ein dicker Stopfen aus festgerolltem Zellstoff schloss den Glaskolben nach oben hin ab. Es kam immer wieder vor, dass der Zellstoffstopfen leicht schwarz angekohlt aus dem Steri kam. Dann hatte wieder jemand vergessen, das Gerät rechtzeitig auszuschalten. Wir hatten zwei Trocken-Hitzesterilisatoren, zwei Siebe Säle, 10x27, gehörten dazu. Die Geräte waren den ganzen Tag in Betrieb, denn alle Instrumente, die auf den Stationen im Einsatz waren, wurden in den Kästen trocken sterilisiert. Die OP-Instrumente wurden damals ausgekocht in einem Wurstkocher mit Temperaturanzeiger ohne Thermostat. Für die OP-Wäsche gab es einen Dampfsterilisator, groß und klobig. Ein Durchgang dauerte 1,5 Stunden. Die OP-Schwester suchte die OP-Kleidung zusammen, packte sie in die Trommel, dann wanderte die Wäsche in die hauseigene Waschküche, aus der wir sie gemangelt zurückbekamen. Anschließend wurde sie auf Löcher und unsauber gesäumte Ränder kontrolliert. Es durften keine Löcher oder Fusseln in den OP-Bereich kommen. Wir hatten damals 2 große Trommeln für Wäsche und Kittel, 4 kleine Trommeln für Tupfer und Verbände, sterile OP-Handschuhe, Größe 7,5 für Herren und 6,5 für Damen. Die Handschuhe, später kamen noch die Größen 6 und 7 dazu, wurden nach jeder Wäsche die Innenseite nach außen gedreht zum Trocknen auf ein Tuch gelegt, dann aufgeblasen und nach kleinen Löchern zu fanden. Diese flickten wir mit einem Fahrradflickzeug, wobei wir darauf achten mussten, dass die Flicken in der Innenseite waren. Zum Schluss wurde jeder Handschuh von beiden Seiten gepudert. Erst mit Maispuder und später mit einem speziellen Handschuhpuder. Dann in zugeschnittenes Filterpapier gelegt und sterilisiert. Das war für die OP-Schwestern. Anfangs waren es 2 Vollschwestern und 1 Schülerin. 1962 kam ich als 3. Schwester hinzu, ein großer Arbeitsaufwand. Erleichterung brachte erst Ende der 60er eine Maschine, die aussah wie eine Waschmaschine und die das Pudern übernahm. Als die Einweghandschuhe auf den Markt kamen, wurde sie nur für den OP gekauft. Die auf den Stationen und in der Ambulanz verwendeten Handschuhe wurden weiterhin gepudert und geflickt. Wir mussten sparen. Die OP-Schwester musste in ihrem Wochenenddienst oft in der Milchküche aushelfen. Hier wurden morgens die Flaschen für die Kinder zubereitet und auch die speziellen Kinderbreie hergestellt. Wenn auf Station ein schweres, krankes Kind lag, waren wir dort. Aber meins durften wir an dem Wochenende in der Aufnahme sitzen, Telefondienst machen, Patienten aufnehmen oder die kleinsten Tupfer drehen. Wenn wir in den OP mussten, dann kam die Schulschwester zur Ablösung. Internationale Anerkennung. Unter der Leitung von Herrn Dr. von Exbache werden im Kinderkrankenhaus Walldörfer neue Operationsmethoden erprobt und die Ergebnisse veröffentlicht und auf Tagungen diskutiert. Ärzte aus mehreren Ländern werden in Duvenstedt zur Kinderchirurgie ausgebildet oder nehmen als Gastärzte an den Operationen und Behandlungen teil. Anlässlich der Verabschiedung von Herrn Dr. von Eckespache in den Ruhestand im Februar 1984 findet ein internationales Symposium statt. Zu der Veranstaltung 25 Jahre Kinderchirurgie im Kinderkrankenhaus Walldörfer reisen Kinderchirurgen aus aller Welt an. Neben dem fachlichen Austausch wollen sie von Eckespache ehren, unter dessen Leitung mehr als 30.000 Kinder erfolgreich operiert wurden. Als sein Nachfolger leitet Dr. Klaus Janek bis 91 die chirurgische Abteilung. Auch er, ein Allround-Operateur, erweitert das Leistungsspektrum der Kinderklinik. Er führt neurochirurgische und urologische Operationen wie das sogenannte Thoraxchirurgie-Öffnen des Brustkorbs durch. Als erster Art wendet er bei Kindern, die an einer Erkrankung des Bauchfells oder des Magen-Darm-Traktes leiden, ein bisher nur bei Erwachsenen praktiziertes Verfahren an. Er näht ihnen einen im Kaufhaus erworbenen und vor dem OP sterilisierten Reißverschluss in die Bauchdecke eines Jungen. Dem jungen Patienten bleiben damit im Falle einer Entzündung weitere Eingriffe erspart. Karin Alles, die 80er Jahre. Kleine und große Entwicklungen und Fortschritte kennzeichnen die Arbeitsweltklinik. Ich staune über Neuerungen, freue mich über Erleichterungen und habe auch den einen oder anderen Kritikpunkt an den Abläufen, was völlig normal ist. Auf dem breiten Feld der Operationen kommt es ab Mitte der 70er Jahre zu einer umfassenden Spezialisierung. Das heißt, die Eingriffe werden von den entsprechenden Fachärzten wie Orthopäden oder Urologen durchgeführt. Zur Unterstützung des Duvenstedter Ärzteteams gehen im Bedarfsfall Anfragen an andere Kliniken oder werden Operationen in anderen Häusern vorgenommen. Eingriffe am Herzen finden im Krankenhaus Duvenstedt nicht statt. Für operative Behandlungen im HNO-Bereich gibt es vertraglich festgelegte Vereinbarungen mit dem Barmbeker Krankenhaus. Kinder mit einer krankhaften Lunge begutachtet und versorgt ein hinzugezogener Spezialist. Parallel zur fachärztlichen Versorgung wird die Entwicklung und Verbesserung der Instrumente voranbetrieben, die optimal an die Erfordernisse der Patienten im Kindesalter angepasst werden sollen. Filigranste Gerätschaften kommen in den OP-Sälen zum Einsatz. Wir Schwestern werden von Firmen, die neue Artikel auf den Markt bringen, zu Symposien eingeladen, um den Umgang mit den Neuheiten zu erlernen. Mikroinstrumente zur optimalen Behandlung der Kleinsten. Vor dem Umgang mit Spezialanforderungen und der Befähigung zur Lösung komplizierter Aufgaben, wie eben beschrieben, liegt die dreijährige Schwesternausbildung. Sie ist im Laufe der Zeit durch ein hohes Maß an Austauschen bzw. Einsätzen in anderen Kliniken gekennzeichnet. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die Auszubildenden Einblicke in die unterschiedlichsten Spezialgebiete wie Anästhesie oder Intensivbetreuung erhalten. Im Sommer 1982 bekomme ich mein OP-Diplom, was offiziell heißt Anerkennung der Deutschen Krankenhausgesellschaft als Kinderkrankenschwester für den Operationsdienst. Ein zweites Dokument der Anerkennung gibt es von der ersten Oberin und der Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Im gleichen Jahr ziehen über meine Arbeitsabteilung dunkle Wolken auf. Die zwischenmenschliche Harmonie ist getrübt. Es kann nicht funktionieren, wenn eine im Team für Unfrieden und schlechte Stimmung sorgt. Ich komme sogar an den Punkt, ernsthaft über einen Dienstwechsel nachzudenken. Die Überlegungen werden konkret. Ich entscheide mich für die Handchirurgie in Rothenburgsort. Zur Verwirklichung meiner Pläne kommt es nicht. Personelle Veränderungen in Duvenstedt sorgen für eine Entspannung der Lage. Mir wird 1983 die OP-Leitung angetragen, die ich bis Dezember 1988 ausfülle. Ich habe ein gut funktionierendes Team an meiner Seite. Gemeinsam meistern wir die uns gestellten Herausforderungen. November 1983 trifft mein Mann Hans einen Schlaganfall. Das ist bitter, aber die Familie meistert die Krankheit als Gemeinschaft und die Auswirkungen auf meinen Arbeitsalltag in Duvenstedt halten sich in Grenzen. 1984 verändert ein zweiter schlimmer Anfall unser Leben. Auf dem Krankenhausaufenthalt folgt Reha-Maßnahmen. Anschließend stellt sich die Frage nach einer angemessenen Betreuung in den heimischen vier Wänden. Die Familie hilft tatkräftig bei den Pflegen des Patienten. Später übernehmen Krankenschwestern die Aufgabe, ich reduziere meinen Dienst um 50%, aber die Organisation, die Sorge, die Arbeit, das ein Paket zu tragen. Mit meinem Anfang 40 habe ich Gott sei Dank ausreichend Schwung und Power für alles, was anfällt. Und vor der Arbeit bin ich noch nie davongelaufen. Am 1. November 1984 begehe ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum als Kinderkrankenschwester in Duvenstedt. Zur Mittagszeit gibt es eine kleine Feier im Haus. Der Vorstand vom Wilhelmstift, Dr. von Eckes, Paare, Ärzte, Schwestern lassen sich's nicht nehmen, mit mir anzustoßen. Ein für die Klinik bedeutendes Ereignis fällt auch in dieses Jahr. Dr. Werner von Eckes-Parre geht nach 25 Jahren erfolgreichen Wirkens in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger, Dr. Klaus Janek, der seit 1969 als Kinderchirurg in der Klinik tätig ist. In der Schwesternschaft bewegt sich 1986 etwas. Die verbliebenen drei Diakonissen werden von Bethanien beansprucht und abgezogen. Eine Schwester aus Duvenstedt macht den Lehrgang zur Pflegedienstleitung und übernimmt anschließend die entsprechenden Aufgaben. 1988 verstirbt mein Mann Hans, das Leiden hat ihn besiegt. Ich gehe bald wieder auf die volle Stundenzahl, habe auch bewahrt, was die Wohnung andere Dinge betrifft, so manches zu regeln. Es dauert nicht lange, bis ich ins Grübeln komme. Die Belastung und der seelische Druck der vergangenen Jahre sind nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Das bekomme ich nun deutlich zu spüren. Ich erinnere mich an die Gespräche mit dem Verwaltungsleiter Georg Müller und Susanne Kemmer vom Wilhelmstift, die ich geführt habe, als ich über einen Klinikwechsel nachdachte. Es gab das Angebot, in den Einkauf beim Wilhelmstift einzusteigen. Und das nehme ich 1989 dankbar an. Nach 30 Jahren sage ich dem Kinderkrankenhaus Duvenstedt ade. Etwas Neues fasziniert mich und im Wilhelmstift warten spannende Aufgaben auf mich. Ich lerne beispielsweise, was beim Einkaufen von Kindernahrung, die ich früher selbst hergestellt habe, zu beachten ist. Ich lerne etwas über optimale Vorratshaltung. Ich besuche Messen, nehme Schränke und andere Ausstattungsgegenstände in den Augenschein, Verhandlungen und mache in der Klinik Einrichtungsvorschläge. Von 1989 bis 1991 begleite ich den Neubau für die Duvenstedter. Es entstehen Mutter-Kind-Zimmer, Duscheinheiten für die Patienten, ausreichend Abstellfläche, alles vom Feinsten. Ich bin schnell in meinem neuen Um- und Arbeitsfeld angekommen und ganz in meinem Element. Meine erfüllte Dienstzeit endet im Jahr 31. Juli 2004. Dankbar blicke ich auf die 45 Jahre in meinem Traumberuf zurück. Die Fusion mit dem Kinderkrankenhaus Wilhelmstift. Seit seiner Eröffnung hat das Kinderkrankenhaus Walldörfer in der Hamburger Krankenhauslandschaft eine Sonderrolle inne. Ein kleines, privates Kinderkrankenhaus fernab der Innenstadt an der Grenze zu Schleswig-Holstein gelegen, wird der Standort an den Anfangsjahren einhellig als großes Plus gewertet. Ändert sich mit dem Rückgang der Tuberkulosefälle diese Einschätzung? Seit Anfang der 60er Jahre gilt die Randlage als Minuspunkt. Die Hamburger Gesundheitsbehörde spricht sich für die Schließung aus und plant stattdessen den Bau eines neuen Krankenhauses im Gebiet Farmsen-Bramfeld. Verschärft wird die Situation durch den sogenannten Pillenknick. Den markanten Abfall der Geburtenrate ab der zweiten Hälfte der 60er Jahre, die geringste Geburtenzahl führen bis 1980 in Hamburg zu einem Abbau von rund 1500 Kinderkrankenbetten und der Schließung der drei Kinderkrankenhäuser Hochallee, Burgfeld und Rothenburgsort. Entgegen dem Trend kann sich das Kinderkrankenhaus vorerst behaupten, auch wenn eine mögliche Schließung immer wieder öffentlich diskutiert wird. Als Zentrum für die Kinderchirurgie ist es unentbehrlich. Allein 1980 werden rund 2000 Patienten stationär und weitere 1000 ambulant operiert. Doch selbst den Befürwortern ist klar, dass das Haus aufgrund seiner Größe, Lage und den baulichen Gegebenheiten nicht zukunftsfähig ist. Seit Anfang der 80er Jahre ist die Schließung beschlossene Sache. Nach dem Krankenhausbedarfsplan sollen ab der 90er Jahre nur noch 5 Kinderkrankenhäuser in Hamburg bestehen bleiben. In Eppendorf, Harburg, Altona, Rahlstedt und das AK Heidberg. Die Pläne für ein neues Krankenhaus im Raum Farmsen-Bramfeld sind vom Tisch. Stattdessen soll eine Fusion des Kinderkrankenhaus Walldörfer mit dem Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, das in der Trägerschaft des bischöflichen Stuhls in Osnabrück steht, die Patientenversorgung im Norden Hamburg sicherstellen. Ab 1981 versorgen die Narkoseärzte aus Duvenstedt unter der Leitung von Chefarzt Dr. Wulff auch die Kinder im Wilhelmstift. Die ersten Schritte zu einer immer enger werdenden Zusammenarbeit bei Neusser ist getan. Ein Jahr später wird die Fusion vollzogen. Der Verein Kinderkrankenhaus Rothenburgsort e.V. ist zahlungsunfähig. Mit Wirkung vom 1. Juli 1982 übernimmt der bischöfliche Stuhl Osnabrück die Trägerschaft des Kinderkrankenhaus Walldörfer. Die Eigenständigkeit des Hauses bleibt zunächst erhalten. Über die neuen Situationen werden die Mitarbeiter in einem Rundschreiben informiert.
Der Bischof von Osnabrück, 4500 Osnabrück, Große Domfreiheit 8. An alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kinderkrankenhaus Walldörfer, 2000 Hamburg-Duvenstedt. Sehr geehrte Damen und Herren, der bischöfliche Stuhl zu Osnabrück hat nach dem 1. Juli 1982 mit dem Verein Kinderkrankenhaus Rothenburgsort e.V. abgeschlossenen Vertrag die Trägerschaft des Kinderkrankenhauses Walldörfer übernommen. Im Namen der künftigen Rechtsträgers sende ich Ihnen ein herzliches Wort der Begrüßung. Der bischöfliche Stuhl zu Osnabrück ist bereit und gewillt, den bewährten Dienst des Kinderkrankenhauses Walldörfer insbesondere im Fachbereich der Kinderchirurgie weiterzuführen. Dabei soll die Zusammenarbeit mit dem Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift in Hamburg-Rahlstedt gegenseitige Ergänzung, Hilfe und Förderung bringen. Herzlich bitte ich darum, dass auch Sie diese gemeinsame Aufgabe durch Ihren Dienst an den kranken Kindern mittragen. Alle weiteren Regelungen im Zusammenhang mit der Übernahme des Kinderkrankenhauses Walldörfer, gerade auch im Hinblick auf die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sollen möglichst zügig getroffen werden. Das konnte zunächst wegen der sehr kurzfristig zutreffenden Entscheidungen zur Übernahme der Rechtsträgerschaft bisher nicht in vollem Umfang geschehen. In diesem Zusammenhang muss ich Sie auch darüber unterrichten, dass der Vertrag zur Übernahme der Trägerschaft des Kinderkrankenhauses Walldörfer unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen wurde, dass die Freie und Hansestadt Hamburg alle nach der Schlussbilanz des Kinderkrankenhauses Rothenburgsort e.V. zum 30. Juni 1982 bestehenden Verbindlichkeiten übernimmt. Nach Gesprächen mit der Gesundheitsbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg hat der bischöfliche Stuhl zu Osnabrück das Vertrauen, dass diese Voraussetzung im Laufe der nächsten Wochen erfüllt wird. Ich wünsche und erhoffe mir für die Zukunft eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit freundlichen Grüßen, Helmut Hermann Wittler, Bischof von Osnabrück.
1985 sorgt das Gerücht, dass das Kinderkrankenhaus Walldörfer müsse binnen weniger Monate schließen, für Unruhe in der Belegschaft. Die Gesundheitsbehörde und die Leitung des Wilhelmstifts dementieren. Die leitenden Ärzte Professor Dr. Gerhard Rohrmann und Dr. Klaus Janek verweisen auf die Patientenzahlen in Duvenstedt. Im vergangenen Jahr gab es ein Plus von 6%. Rund 2500 kranke Kinder wurden behandelt. Die 90 Betten sind das Jahr über zu 82% ausgelastet. Das medizinische Arbeitsprogramm Duvenstedt sei so umfassend, dass eine Schließung nicht zu rechtfertigen wäre, betonen die Mediziner. Erst in den 90er Jahren, wenn der sogenannte Pillenknick erwartet wird, wenn also die wenigeren Kinder aus dem ersten Pillenknick erwachsen sind und nun ebenfalls wieder weniger Kinder zur Welt bringen, dann erst werden eine Zusammenlegung mit dem Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in Rahlstedt ins Auge gefasst. 1986 übernimmt Professor Gerhard Rohmann als ärztlicher Direktor die Leitung beider Häuser in Duvenstedt und Rahlstedt. Am 20. Dezember 1991 geht im Kinderkrankenhaus Walldörfer die Lichter aus. Ärzte, Schwestern, Angestellte ziehen mit ihren letzten kleinen Patienten in einen Neubau in der Linienkronstraße. Mein Beruf und mein Leben. Ich war mit Leib und Seele Kinderkrankenschwester. Mein Berufswunsch hat mich die unterschiedlichsten Hindernisse überwinden lassen. 30 Jahre Kinderkrankenhaus Duvenstedt. Vom verängstigten Mädchen aus Leipzig zur ambitionierten OP-Leitung. Das ist ein prägender Teil meines Lebens. Für diese Inhalt und ereignisreiche Zeit bin ich von Herzen dankbar. Das Kinderkrankenhaus, das mich einst aufnahm, war weit mehr für mich als eine Arbeitsstätte. Es war mein Zuhause. Ich habe viel und immer wieder gelernt, habe die Bauphasen des Hauses bestaunt und die Entwicklung auf dem Gebiet der Kinderchirurgie hautnah erlebt. Ich habe mich bis auf eine kurze Zeit atmosphärischer Störung im Kreis der Mitschwestern wohlgefühlt. Ich habe Freundschaften geschlossen und gelebt, habe das positive Miteinander als tragend empfunden. Das Kinderkrankenhaus Duvenstedt hat immer einen besonderen Geist der Ruhe, Geborgenheit und Harmonie verspürt. Das habe auch die größeren Patienten und alle Angehörigen so empfunden. Die Arbeit war stets spannend, herausfordernd und interessant. Die rasanten Fortschritte im medizinischen und technischen Bereich ließen keine Ruhephase zu. Ich war mit allen anderen zusammen, immer am Ball, immer offen, Neues zu erlernen. Die Herausforderung im OP, eine eigene Welt der Bewährung, das war mein Leben. Ich habe den Traum gelebt, dort gebraucht zu werden. In meiner reichen Zeit war es oberstes Anliegen, selbstständig zu arbeiten. Ich habe immer darauf gebrannt, meine Sachen gut zu machen, Verantwortung zu übernehmen, etwas zu leisten. Nie war ich mir für meine Tätigkeit zu schade. Aufräumen, putzen, alles gehört dazu und muss erledigt werden. Meine Person, meine Einstellung, meine Energie, das war in Duvenstedt eine Einheit, auf die alle zählen konnten.
Auf der Rückseite des gedruckten Heftchens findet sich ein Lied. Nehmt Abschied, Brüder, schließt den Kreis, das Leben ist ein Spiel. Und wer es recht zu spielen weiß, gelangt ans große Ziel. Der Himmel wölbt sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen. Die Sonne sinkt, es steigt die Nacht, vergangen ist der Tag. Die Welt schläft ein und leis erwacht der Nachtigallenschlag. Der Himmel wölbt sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen. So ist in jedem Anbeginn das Ende nicht mehr weit. Wir kommen her und gehen hin und mit uns geht die Zeit. Der Himmel wölbt sich übers Land, Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand, leb wohl, auf Wiedersehen. Dieses Lied ist nach Klaus Ludwig Laue, geschrieben von Schwester Elfriede. Wenn wir nach einer Feier auseinandergegangen sind, wurde dieses Lied gesungen. Impressum, Herausgeber, Bürgerverein Duvenstedt, Woldorf-Ullstedt e.V. Autoren, Karin Ahlers, Fotos, Archiv Ahlers. Redaktion, Fotos, Seite 3, Susanne Hart. Mitautorinnen, Helga Grünanger, Christa Littmann. Grafikdesign, Produktion, Design for Friends, Peter Reinke. Hörbuchidee, Gesamtherstellung, Photonics, Willi Eckloff.